SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Die Corona-Pandemie bedeutet für viele von uns, dass wir uns im Alltag einschränken müssen. Wir sollen uns möglichst in die eigenen vier Wände zurückziehen. Wir sollen auf Geselligkeit verzichten. Aber diese schwierige Lage, vielleicht ist die ja für manche von uns auch eine Chance. Gerade für die Menschen, die etwas stiller sind. Dass gerade die Introvertierten mit der Situation besonders gut umgehen können, davon ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem überzeugt. Hallo und herzlich willkommen, Silvia Löken.
Guten Abend.
Frau Löken, Sie sind Expertin für Kommunikation und Sie sagen von sich selbst, dass Sie introvertiert sind. Wenn Sie sich mit Freunden vergleichen, also Freunden, die extrovertiert sind, inwiefern ist denn da Ihr Eindruck, dass Sie mit dem, was wir alle in Corona-Zeiten erleben müssen, also dieser verordnete Rückzug, dass Sie damit besser klarkommen?
Ich freue mich zum Beispiel, dass ich weniger reisen muss, um zu meinen Kunden zu kommen. Ich freue mich über die Stille zu Hause. Ich freue mich über die geringere Dichte von Verabredungen. Und gleichzeitig bin ich gern mit Menschen zusammen, nur auf meine eigene Art und Weise.
In SWR 2 Tandem sprechen wir heute über Menschen, die vom Wesen her etwas stiller sind. Wir sprechen darüber, was introvertierte Menschen von extrovertierten Menschen unterscheidet. Und wir versuchen herauszufinden, welche besonderen Stärken introvertierte Menschen haben, die ihnen vielleicht gerade jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen zugutekommen. Frau Löken, Sie sagen ja von sich selbst, dass Sie introvertiert sind. Sie sind aber Kommunikationstrainerin, das heißt, Sie stehen vor Gruppen, Sie halten ja auch Vorträge und jetzt sind Sie auch gerade im Radio, also Sie sprechen mit mir hier in der Öffentlichkeit. Ist das nicht etwas Ungewöhnliches für Introvertierte, dass Sie so einfach und gerne nach außen gehen?
Ja, auf den ersten Blick hört sich das ganz überraschend an. Und wenn wir genauer hingucken, introvertiert heißt wörtlich nach innen gewandt. Das bedeutet einfach, die Energie geht nach innen. Und wir machen viele Dinge genauso gern wie Extrovertierte. Zum Beispiel mit Menschen reden, Menschen begleiten, in der Öffentlichkeit sein. Nur es gibt einen entscheidenden Unterschied. Wir geben dabei Energie aus, die eigentlich innen ist. Und Extrovertierte dagegen sind eher so wie Windräder, die bekommen also durch die Stimulation von außen Energie. Und das bedeutet, in dem Moment, in dem ich kommuniziere, hebe ich ständig von meinem Konto ab. Das ist okay. Und gleichzeitig achte ich drauf, dass woanders die Energie dann wieder reinkommt, damit ich all das tun kann, was ich gern tun will.
Also das mit dem Konto ist eine schöne Metapher. Wir sprechen ja auch über das Energiekonto. Wir sprechen ja auch über Corona im Moment. Ist es denn so, dass Sie das Gefühl haben, Sie können in dieser Corona-Pandemie, vielleicht weil Ihnen das sich zurückziehen einfacher fällt, Ihr Konto aufladen, also dieses introvertierten Energiekonto?
Ja, einerseits, weil die Strapazen des Reisens wegfallen und die Stimulation des Reisens in Zügen und Flugzeugen und so, die unmittelbare Begegnung mit vielen Menschen und andererseits geht die Energie woanders wieder raus, also neue Aufträge reinholen, ich bin ja selbstständig, sehr schnell neue Formate entwickeln, sehr schnell auf neue Ideen kommen. Und das gibt woanders die Energie wieder aus. Aber insgesamt stimmt es schon, ich habe einfach mehr Ruhe und ich merke das auch an meinem kreativen Level, das ich habe.
Also mehr Kreativität, einfach die Zeit, ja, und die Muße, da so ein bisschen Dinge zu entwickeln. Jetzt sind wir bei Ihnen als Erwachsene. Wie waren Sie denn als Kind? Also gibt es Situationen, wo Sie sagen würden, da hat sich damals schon gezeigt, dass ich eigentlich vom Typ her ein introvertierter Mensch bin?
Wahrscheinlich schon. Ich habe es natürlich damals nicht gemerkt, weil Kinder darüber wahrscheinlich weniger nachdenken. Ich habe mich gewundert, warum für mich viele Situationen so anstrengend waren, die andere Kinder überhaupt nicht angestrengt haben. Also zum Beispiel einen ganzen Nachmittag mit anderen Kindern zu verbringen, fand ich viel anstrengender, als in Ruhe mit einem spannenden Buch auf dem Sessel zu sitzen und zu lesen und mich in andere Welten reinzubegeben. Meine Eltern fanden das, glaube ich, auch nicht so ganz normal. Oder dass ein ganz normaler Schultag einfach wahnsinnig anstrengend ist. Nicht der Stoff, der war nicht so schwer, aber der Umgang mit den Lehrern, Lehrerinnen, mit den anderen Kindern. Ich war nach der Schule üblicherweise platt Und anders als wohl die meisten anderen Kinder habe ich regelmäßig sowas gebraucht wie Mittagsschlaf oder zumindest Mittagsruhe, um wenigstens etwas das Energiekonto wieder aufzuladen. Und erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, dass das wahrscheinlich was mit meinem Nach-Innen-Gewandtsein, mit meiner Introversion zu tun hat.
Ich habe eben kurz gelacht, weil ich auch dieses Bild von mir selbst habe, wie ich als Kind auf dem Sofa sitze und lese. Also es ist ja auch was ganz Schönes, ne? Dieses innige, introvertierte, diesen Teil leben zu dürfen, auch als Kind ungestört lesen zu dürfen. Andererseits kann ich mich auch damit identifizieren, was sie über Eltern gesagt haben. Also ich habe eine kleine Tochter, die im Kindergarten ist, und wenn ich die vom Kindergarten abhole, dann sieht man immer auf dem Schulhof diese verschiedenen Kinder. Die einen sind, die also ganz früh schon typisch introvertiert oder extrovertiert scheinen. Also einige werfen sich so richtig in den Trubel und andere stehen eher am Rand allein oder zu zweit. Ist das was, das ganz früh und auch fürs ganze Leben eigentlich geprägt ist, diese Aufteilung introvertiert, extrovertiert?
Wir kommen mit einer Ausrichtung zur Welt und gleichzeitig wissen wir heute, dass unsere Gehirne bei der Geburt ja überhaupt nicht ausgeprägt sind komplett. Wenn wir so lange warten würden, bis wir geboren werden, wäre unser Kopf viel zu groß zum Geboren werden. Das heißt, große Teile unseres Hirns prägen sich erst aus, wenn wir schon auf der Welt sind. Und da hat dann die Umwelt schon Gestaltungsmittel. Wir sind also nicht komplett festgelegt, wenn wir auf die Welt kommen. Aber Persönlichkeitspsychologen sagen, zweite Natur zu dem, was beim Heranwachsen dann noch kommt, was unsere Persönlichkeit so ausformt.
Dann machen wir es doch mal konkret, was diese zweite Natur eigentlich ist. Also introvertierte Menschen, wie fühlen die ganz speziell, wie leben die, wie erleben die im Gegensatz zu extrovertierten Menschen? Was ist denn so dieser Grundgegensatz?
Der Grundunterschied, ne? Ja. Als Carl Gustav Jung diesen Unterschied zwischen introvertiert und extravertiert vor ungefähr 100 Jahren geprägt hat, wusste er eine Sache nicht, die wir heute wissen. Wir sind in verschiedenen Bereichen unseres Hirns intro- oder extravertiert. Das bringt uns zu zwei ganz großen Unterschieden. Introvertierte sind schneller überstimuliert von zu vielen Eindrücken von außen über die Sinnesorgane, weil es in uns so viel denkt. Und der zweite Unterschied ist, dass wir eher sicherheitsorientiert sind und Extrovertierte sind eher stimulations- oder belohnungsorientiert und von anderen Teilen des Gefühlszentrums im Gehirn stark beeinflusst. Und das hat natürlich starke Einflüsse darauf, wie wir unser Leben so leben, dass es uns gut geht.
Also man merkt, dass Sie sich viel und intensiv mit dem Thema beschäftigen. Sie sagen auch Intros und Extros, also die introvertierten und die extrovertierten Menschen. Jetzt eine Frage, die ich an Sie hätte, ist diese Unterscheidung denn wirklich so klar? Also ich muss zugeben, ich habe für diese Sendung natürlich auch mal über mich selbst nachgedacht und stelle fest, es gibt Momente, wo ich mich gerne zurückziehe. Ich brauche das auch Alleinsein und andererseits brauche ich aber auch dieses Rausgehen. Also es muss auch mal interessant werden, ich muss auch mal neugierig sein dürfen. Wo wäre denn jemand wie ich in diesem Spektrum?
Intro und extrovertiert sind nicht zwei Schubladen, sondern das sind eigentlich zwei Enden in einer Skala. Das ist eine kontinuierliche Skala. Und wir sind irgendwo an einem Punkt auf der Skala. In der Mitte gibt es Menschen, die heißen zentrovertiert oder ambivertiert. Die haben eine ungefähr gleiche Zahl intro- und extrovertierter Einzeleigenschaften. Wenn wir an verschiedenen Stellen unseres Hirns intro- oder extrovertiert sein können, dann gibt es ganz logisch Mischungen. Und die meisten Menschen sind überwiegend intro oder überwiegend extrovertiert und dann gibt's relativ wenige, die ganz stark ausgeprägt intro oder extrovertiert sind. Super spannend ist eine Tatsache. Die Introvertierten sind nicht unbedingt in der Minderheit. Also egal in welche Gesellschaft sie gehen, in eine introvertierte wie die japanische oder finnische oder ostwestfälische oder eine extrovertierte wie Südafrika, Brasilien, vielleicht Süditalien oder München. Überall gibt es ungefähr ein gleiches Verhältnis von Intro- und Extrovertierten. Und es gibt einen Prozentsatz Ambivertierter in der Mitte. Aber es ist jetzt nicht so, dass Introvertierte eine bedrohte Tierart sind. Wir fallen nur weniger auf.
SWR 2 Tandem, heute mit Silvia Löken. Sie ist Kommunikationsexpertin und hat die Erfahrung gemacht, dass Introvertiertheit auch eine Stärke sein kann. Frau Löken, bevor wir über die Stärken der Introvertierten sprechen, lassen Sie uns noch ganz kurz auf die Schwächen eingehen, beziehungsweise auf die angeblichen Schwächen. Wir leben ja in einer Welt, die sehr auf Selbstdarstellung fokussiert ist. Also wir sollen gesellig sein, wir sollen irgendwie nach vorne leben. Sie selbst bezeichnen sich ja als introvertiert. Welche Vorurteile kennen Sie denn gegenüber Introvertierten, vielleicht auch aus dem eigenen Leben?
Es gibt so diese Stereotypen, dass Introvertierte schüchtern sind oder dass Introvertierte so Mimosen sind, denen wir nicht zumuten dürfen. Und genau das stimmt nicht. Da wird viel in einen Topf geworfen. Es ist wie überall. Es gibt kein Licht ohne Schatten. Wenn ich mal zu den Extros gehe, was nützt es mir, wenn ich als Extro super überzeugend kommuniziere? Da ist dann aber keine Substanz hinter. Also nicht bei allen Extros, sondern manchmal. Es bedeutet ja nicht automatisch, dass alle Extros Heißluftgeräte sind. Und genauso, wenn ich als Introvertierte leichter überstimuliert bin und vielleicht vorsichtiger bin als andere, das bedeutet noch lange nicht, dass ich ein Angsthase bin oder dass ich keine Menschen mag, sondern es sind einfach Facetten der Persönlichkeit, die Vorteile haben und auch Nachteile. Früher zum Beispiel, vor ein paar hundert Jahren, da galten die Introvertierten charakterlich als vorzüglich und wurden gelobt. Also die Menschen, die nicht viel sagten, die galten als angenehm. Und das hat einen ganz einfachen kulturellen Grund. Vor der Industrialisierung haben Menschen überwiegend in kleinen Dörfern gelebt, in Ortschaften. Da kannte jeder jeden. Und wenn da jemand ein begnadeter Selbstdarsteller gewesen wäre, da hätten die anderen dann befremdet drauf geguckt. Dann kam die Industrialisierung, die Menschen zogen in die großen Städte und was passierte? Auf einmal musste ich jeden Tag mit fremden Menschen umgehen und ganz schnell einen ersten Eindruck machen. Und schwupp begann der Siegeszug der nach außen Gewandten, die das in Windeseile konnten und die vielleicht auch Spaß dran hatten. Und damit gab es auf einmal kulturell eine andere Bewertung.
Frau Lücken, jetzt, man merkt Ihnen auch an, dass Sie auch mit Humor umgehen, mit diesen Verteilungen, Aufteilungen. Aber wie lebt es sich denn? Also wenn man dieses Gefühl hat, die anderen sehen mich als Mimose, als Angsthase, das sind ja die Vorurteile, die Sie gerade beschrieben haben. Wie ist es denn bei Ihnen in Ihrem Leben angekommen? Haben Sie auch darunter gelitten?
Ja, ich mache ja sogar Kommunikationstrainings als introvertierte Person. Meine Arbeitshypothese ist, dass wir alle gelungen kommunizieren können, wenn wir uns auf unsere eigenen Stärken konzentrieren. Ich erkläre das mal am Beispiel. Wegen dieses empfindlichen Sicherheitszentrums, ne, im Gehirn, über das wir eben gesprochen haben. Introvertierte sind also vorsichtsorientierter und die negative Seite wäre, das sind Angsthasen. Die positive Seite ist, wenn ich ein vorsichtiger Mensch bin, dann achte ich für mich und meine Umgebung darauf, wie viel Risiko will ich eigentlich eingehen und lohnt sich das Risiko? Und ich sorge dann für mich und für andere, indem ich Sicherheit reinbringe in die Situation. Und wenn ich Sicherheit in eine Situation reinbringe, was bekomme ich dann? Vertrauen. Und ich würde mal sagen, zum Goldstandard, was wir heute erreichen können in unserer relativ lauten Welt, gehört auf jeden Fall das Vertrauen. Also wenn ich als Introvertierte Vertrauen erwecken kann, dann nütze ich nicht nur der Menschheit, sondern ich stehe ja auch selbst ganz gut da.
Machen Sie denn auch selbst diese Erfahrung? Also ich habe eine gute Freundin, die kann sowas. Also ich sehe, dass die mit Menschen zusammensitzt und da entsteht einfach so eine Vertrauensblase. Ich bin auch fast so ein bisschen neidisch. Ist das was, was Sie bei sich auch beobachten, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben gute Freunde, besondere Menschen, die bei Ihnen vielleicht ein besonderes Gespräch suchen? Vertrauensvoll?
Ja, und weil ich als Coach arbeite, bin ich sogar sehr darauf angewiesen, dass Menschen mir vertrauen. Denn Coaching ohne Vertrauensverhältnis ist schlicht überhaupt nicht möglich. Das würde ja kein Mensch machen. Der Unterschied liegt darin, dass ich mir als Introvertierte Situationen suche, die zu mir passen, stimulationsmäßig zum Beispiel. Also ich halte zum Beispiel lieber 1:1 Coachings ab, als dass ich eine Gruppe von 12 Menschen begleite. Da gibt's eine ganz klare Abstufung. Und ich rede lieber in kleinen Gruppen als in sehr großen Gruppen, wo ich den Eindruck habe, meine Aufgabe ist es, sehr viele Menschen einzubeziehen. Und meine extrovertierte Freundin Isabel zum Beispiel, die also bekennende Extro ist, die macht nichts lieber als Großgruppenbetreuung, weil sie da einfach ausreichend Stimulation hat und weil da so richtig die Puppe Gruppen tanzen und es passiert richtig viel Dynamik und die Gesten sind größer und die Botschaften knalliger und das ist für sie einfach artgerecht. Ich würde zum Beispiel niemals Großgruppen begleiten, weil das für mich nicht artgerecht ist.
Also artgerecht ist natürlich ein lustiger Ausdruck in diesem Zusammenhang. Es gibt also die zwei Arten, die Introvertierten und die Extrovertierten. Wenn die Art der Introvertierten zu Ihnen in die Trainings kommt, Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten als Coach, als Trainerin, was suchen die denn bei Ihnen? Also könnten Sie konkret sagen, was für Probleme die Menschen haben, introvertierte Menschen, mit denen sie zu Ihnen kommen?
Wenn wir uns unsere Persönlichkeit vorstellen wie eine Avocado, dann haben wir innen drin so einen harten Persönlichkeitskern. Der ist im Gehirn repräsentiert und der ist sehr wenig änderbar. Da rein in den Kern gehören die Intro- und Extroversion. Wenn introvertierte Menschen zu mir kommen, ins Coaching oder ins Training, dann haben die ganz oft Fragen an ihre Wirkung. Die sagen also, ich bin introvertiert, ich kann mich super in andere reinversetzen, ich kann super anderen zuhören, ich bin super im Risikomanagement, aber wie komme ich denn jetzt dazu, dass die anderen mir auch zuhören, dass die anderen mir was zutrauen und daran arbeiten wir dann zum Beispiel. Das wäre dann die Schale dieser Avocado, von der wir gerade gesprochen haben.
Machen wir es mal ganz konkret. Also angenommen, eine introvertierte Person kommt zu Ihnen und möchte ihre oder seine Avocado Schale so richtig aufpolieren und gerne gehört werden. Also jemand hat das Problem, ich komme einfach nicht durch, ich werde nicht gehört. Was machen Sie denn ganz konkret mit der Person? Wie helfen Sie dieser Person?
Wir gucken uns erstmal an, was sie normalerweise gemacht hat, um gehört zu werden und schauen dann, wie das funktioniert hat. Also beispielsweise eine Klientin kommt und sagt, ich werde in Meetings nicht gehört. Und Meetings sind jetzt notorisch dafür, dass wir zwar viele gute Ideen bekommen, aber nur die Ideen von Menschen, die sich sehr schnell, sehr effektiv vor anderen präsentieren können und da auch Lust drauf haben. Und andere Persönlichkeitstypen haben da nicht so viel Lust drauf. So auch meine introvertierte Klientin. Also würde ich mit ihr daran arbeiten. Erstens, liebe Klientin, was ist dir so wichtig, dass es im Meeting auf den Tisch sollte? Das hilft Introvertierten sehr, wenn sie nicht sich selbst im Mittelpunkt sehen, sondern die Botschaft, die sie haben. Egal, ob es um Präsentieren geht oder um Meetingbeitrag. Also was ist mir wichtig genug, dass ich es im Meeting sagen möchte? Und dann Frage 2, wie kann ich das auf meine eigene Art platzieren? Und da gibt's jetzt unterschiedliche Methoden. Ich kann zum Beispiel vorher mit der Moderation sprechen und sagen, dass ich zu Thema X gerne etwas sagen möchte. Ich kann mich sorgfältig vorbereiten und mich mit anderen absprechen. Und ich kann zum Beispiel eine Wette mit mir abschließen. Das habe ich mit meinem introvertierten Sohn so gemacht, als der in die Grundschule ging. Ich habe gesagt, versuch mal, dich in jeder Stunde einmal zu melden, wie ein Sport, und mach eine Strichliste. Und es gibt tatsächlich Introvertierte, die kommen auch mit so einem ganz, ganz einfachen Trick enorm weit, weil sie sagen, einmal in diesem Meeting will ich was gesagt haben. Und das soll Hand und Fuß haben.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also dann ist dieser große Druck weg, dass man die ganze Stunde über, das ganze Meeting über sich äußern muss. Man konzentriert sich auf einen Moment und den macht man irgendwie, den kriegt man gut
und
hin.
Und den richtig. Und den richtig gut vorbereitet. Die vorsichtigen Intros, die sind ja normalerweise super vorbereitet. Sie werden wahrscheinlich nie eine unvorbereitete Introvertierte im Meeting oder auf der Bühne sehen.
Wir sprechen jetzt ein bisschen über Arbeitswelt. Ich denke jetzt zum Beispiel an diese ganz normale Arbeitsbürowelt, die es ja immer mehr gibt, nämlich das Großraumbüro. Ist das Großraumbüro nicht quasi der Albtraum des introvertierten Menschen?
Ja, ist es. Und das Großraumbüro wurde auch von Extrovertierten entwickelt, genauso wie das Brainstorming auch. Das ist auch so ein zweiter Albtraum für Introvertierte. Ja, also das Großraumbüro ist ein Albtraum, weil zu viel Stimulation, ständige Offenheit, mangelnde Sicherheit. Also genau das, was Introvertierte nicht gut brauchen können. Aber auch Extrovertierte sagen mir, dass das Großraumbüro sie nervt, weil sie überhaupt keine Privatsphäre haben oder nur ganz wenig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Großraumbüro genau aus einem Grund erfunden worden. Es ist schlicht billiger. Als lauter kleine Einzelbüros, also kleine Einzelzellen.
Es ist eine gemeine Folterkammer. Wie würden Sie denn damit umgehen? Haben Sie einen Tipp für all diejenigen, die uns jetzt zuhören und sagen, mir geht's genau so, was kann ich tun?
wenn ich am Großraumbüro selbst nichts ändern kann, ne, dann würde ich mir überlegen, wie viel Zeit muss ich tatsächlich anwesend sein in diesem Großraumbüro? Also erstens so viel Homeoffice-Zeit wie möglich. Das tut uns sehr viel mehr gut. Und zweitens gibt es auch in Großraumbüros immer auch Konferenzräume, Besprechungsbereiche und so. Und in die würde ich mich immer dann verdünnisieren, auf gut Deutsch gesagt, wenn ich es mir leisten kann, wenn es gerade geht. Und wenn es sein muss, sage ich auch, ich arbeite jetzt an dem Konzept, ich bin in 2 Stunden wieder zurück.
Wir haben bis jetzt viel über positive Erfahrungen gesprochen für Introvertierte im Lockdown. Frau Lücken, kennen Sie das trotzdem, diesen Lockdown-Blues? Also das Gefühl, es wird mir doch zu viel, immer in diesen eigenen 4 Wänden zu sein?
Ich habe von vielen introvertierten Bekannten gehört, dass es ihnen nicht so gut ging in Corona-Zeiten. Und zwar hängt es ganz stark davon ab, wie die eigene Situation ist. Wenn ich mich auf einmal wiederfinde in meinen 4 Wänden mit 2 jungen Kindern und einem Partner und wir versuchen alle irgendwie unseren Job zu machen. Die Kinder brauchen Homeschooling und gehen außerdem noch über Tisch und Bänke, weil sie sich bewegen wollen. Dann kann das ganz leicht zu einer Überstimulation fühlen und zu aneinander genervt sein. Ich glaube, das geht den Extros auch so. Das ist also der eine Aspekt. Und der zweite Unterschied, die Sicherheit. Je nachdem, wenn ich Angst haben muss um meinen Job in dieser pandemischen Zeit, dann geht es mir natürlich ganz anders, als wenn ich schön sicher verbeamtet bin oder vielleicht eine Rente bekomme oder in einem Unternehmen angestellt bin, das so groß ist oder so gestützt wird, dass mir da eigentlich nichts passieren kann.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Silvia Lücken. Sie beschäftigt sich mit der Frage unter anderem, was introvertierte und extrovertierte Menschen unterscheidet. Sie hilft Introvertierten, ihre Stärken zu entdecken und einzubringen. Frau Lücken, wir haben bis jetzt über einzelne Menschen gesprochen, über Individuen. Wie ist es denn eigentlich mit Gesellschaften? Also können Gesellschaften auch extrovertiert oder introvertiert sein? Und ich gebe jetzt gleich mal ein Beispiel. Ich war mal in den USA und habe da im Grand Canyon gestanden und wollte nach deutsch-romantischer Manier gerne die Landschaft, die Natur genießen, den Canyon. Und dann kamen immer wieder diese Amerikaner an, haben sich neben mich gestellt und haben einfach angefangen, mit mir zu quatschen. Mhm. Also sind die USA zum Beispiel für Sie ein von Grund auf, vom Wesen her, extrovertiert? Land?
Ich stelle mir das gerade vor, wie Sie den Caspar David Friedrich geben.
Genau.
Am Grand Canyon statt Kreidefelsen auf Rügen. Was wir beobachten können, ist, dass, also Kopfkino aus, die USA haben eine extrovertierte Kultur, so wie die Japanerinnen eine introvertierte Kultur haben, dass die Aufteilung der Persönlichkeitsausprägung ist aber in den USA und in Japan ungefähr gleich. Es ist ganz spannend, dass egal wohin wir gehen, menschliche Gesellschaften immer ungefähr hälftig aus Intro und hälftig aus extrovertierten Menschen bestehen, mit eben den Zentrus in der Mitte. Und offensichtlich braucht die Menschheit beide Persönlichkeitstypen, um zu überleben, so wie sie auch Männer und Frauen braucht, um zu überleben.
Jetzt haben Sie eine kluge Antwort gegeben, eine diplomatische Antwort, aber de facto hat man ja doch das Gefühl, dass so eine bestimmte Grundtemperatur herrscht in Kulturen. Also Sie zum Beispiel waren lang in Japan, haben da unter anderem als Dozentin für germanistische Linguistik an einer Universität gearbeitet. Hatten Sie nicht doch das Gefühl, dass die Menschen, denen Sie begegnen, insgesamt so ein bisschen stiller waren und das vielleicht auch einfach als kulturellen Wert selbst so wahrgenommen haben, dass es besser ist, etwas zurückgezogener zu sein?
Der kulturelle Wert war ein anderer. Ich bin auch in Japan eigentlich auf das Thema gekommen, weil ich natürlich westlich aufgewachsen bin und auf einmal komme ich in einem Land an, in dem der Chef oder die Chefin die Person ist, die am wenigsten sagt, weil sie das Vertrauen hat in ihr Team, dass die Teammitglieder das schon machen. Und je weniger die Person ganz oben sagt, umso mächtiger sieht sie aus und umso mächtiger wird sie angesehen. Das ist in den USA und auch in Deutschland deutlich unterschiedlich und das ist tatsächlich ein Kulturunterschied. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen in ihrer Persönlichkeit anders sind, sondern dass bestimmte Dinge anders bewertet werden in der Kommunikation. In Japan ist Schweigen wirklich Gold und das genaue Hinsehen, die Achtsamkeit. Und bei uns ist Schweigen das Unangenehme zwischen zwei Redebeiträgen und in den USA erst recht.
Schön gesagt. Die Stille zwischen zwei Redebeiträgen. Dieses Angst haben vor der Stille, das Sie jetzt ansprechen, das finde ich ganz spannend. Das ist ja etwas, was jetzt unabhängig von der Kultur, was uns ganz verschiedene Religionen und Weisheitslehren auch nahelegen, dass man sich abkoppeln soll von den Reizen, die immer auf uns einprasseln und eine Art von innerer Unabhängigkeit finden kann in einem inneren Refugium. Fällt dieses Aussteigen aus dieser Kette von Reizen, fällt das introvertierten Menschen vom Wesen her leichter?
Ja und nein. Ich frage mich jetzt gerade, wo Sie diese Frage stellen, ob es wohl jemals einen extrovertierten Zen-Meister gegeben hat oder ob die vielleicht eher introvertiert sind. Wir erinnern uns noch mal dran, Extrovertierte sind auf Reize von außen angewiesen, damit die sich lebendig fühlen, mitten im Leben, angeregt und so. Die bekommen also bei Reizen von außen ihre Energie. Und wenn ich mir als Extro diese Reize jetzt wegnehme und ich gehe in die Kontemplation und mache Zen-Meditation zum Beispiel, dann nehme ich mir ja meine Energiequelle weg. Und das ist dann meine Herausforderung. Und gleichzeitig ist es so, wir Introvertierten, wir haben ja auch unsere Herausforderungen. Wir haben eben gesagt, es denkt ständig zwischen unseren Ohren, auch wenn wir nach außen ganz ruhig aussehen. Aber es ist ein immerwährendes Gequassel in unserem Kopf, ein immerwährendes Denken, weil wir nach innen gewandt sind. Und wenn ich mich in der Meditation nach innen wende, dann habe ich es auch schwer als Intro, weil es ja die ganze Zeit erstmal in mir weiterquatscht, bis sich das gelichtet hat.
Ist das was wichtig ist für Sie, Meditation? Also dieses Quasseln, also Sie als introvertierter Mensch, machen Sie das auch ganz bewusst, sich hinsetzen, ruhig werden, das Quasseln zum Schweigen bringen?
Ja, das mache ich. Das mache ich täglich. Das ist eine meiner wesentlichen Kraftquellen. Und ich stelle mir das dann so vor, also entweder wie ein Auto. Ich fahre also durch den Regen und es nieselt und die Meditation, das ist der Scheibenwischer und macht mir die Scheibe sauber morgens, damit ich eine klare Sicht auf den Tag habe. Noch besser gefällt mir ein Bild, das poetisch ist. Das sagen manche Meditationsprofis, die sagen, Meditation ist wie der Himmel, der blaue Himmel ist da, aber davor sind eben Wolken. Und wenn wir meditieren, dann haben die Wolken ihren Platz, aber wir sehen ihnen beim Vorüberziehen zu und wir wissen, dass dahinter der blaue Himmel ist und da wollen wir hin. Das gefällt mir ganz gut.
Also zwei poetische Bilder. Ich fand den Scheibenwischer auch nicht schlecht.
Der ist nur nicht poetisch.
Ist es denn für Sie so, dass Sie in diesen Zeiten in der Corona-Pandemie das Gefühl haben, Sie können vielleicht noch besser meditieren? Ist da einfach mehr Zeit? Oder ist es umgekehrt so, dass man dann zu Hause so viel organisieren muss und sich so im Klein-Klein verliert, dass es eher schlechter klappt?
Mein persönlicher Eindruck ist, es ist immer gleich schwer zu meditieren, weil wenn wir die Zeit nicht bewusst dafür nutzen, ist sie immer irgendwie rum. Das ist immer auch eine Disziplin und es ist so leicht, sich abzulenken.
Frau Lücken, Sie haben mehrere Bücher geschrieben über introvertierte Menschen, zum Beispiel das Buch Leise Menschen, gutes Leben. Warum haben Sie denn angefangen zu schreiben über dieses Thema?
Ich könnte mir nicht vorstellen, jeden Tag mit Menschen zu arbeiten. Ich habe das sehr gern als Ausgleich, einfach Schreibzeit zu haben, was eine viel introvertiertere Tätigkeit ist, als Redezeit zu haben.
Gab es denn so einen ersten Moment, als Sie sich hingesetzt haben, gesagt haben, jetzt muss ich schreiben, ich brauche das Blatt Papier, da bin ich ruhig, da fühle ich mich zu Hause und kann sagen, was ich will?
Ja, also das Schreiben war für mich immer mein Ausdrucksmedium. Für meinen Mann ist das zum Beispiel die Musik und für andere ist es vielleicht das gesprochene Wort. Bei mir war es tatsächlich immer das geschriebene Wort, sodass der Weg zum Buch dann nicht ganz so weit war. Ich hatte dann schon Übung.
In Ihren Büchern, was Sie unter anderem machen, ist, dass Sie Introvertierte und Extrovertierte diese Unterscheidung auf die Evolution zurückführen, also auf bestimmte Bedingungen, die es mal gab. Wenn man diese Perspektive einschlägt, warum gibt es das überhaupt, Introvertierte und Extrovertierte?
am erfolgreichsten sind Menschen ja, wenn sie sich zusammentun und ihre Stärken kombinieren und ihre Schwächen ausgleichen. Wenn wir uns jetzt mal 30.000 Jahre zurückversetzen in eine Steinzeithöhle um diese Jahreszeit ungefähr, da könnte es schon mal sein, dass die mutigen Extrovertierten, die belohnungsorientiert sind und die gern Risiken eingehen, dass die sagen, so jetzt aber raus, Mammut jagen, unsere Vorräte sind fast zu Ende und es ist höchste Zeit, wenn wir nicht verhungern wollen. Und wir sind alle Abkommen der Menschen, die mutig ins Risiko gegangen sind und die das Mammut gejagt haben im ausgehenden Winter. Und auf der anderen Seite sind wir auch Nachkommen der Menschen, der Introvertierten, die gesagt haben, gute Idee, Mammut jagen, aber siehst du das Wetter heute? Nebel. Ich glaube, das Mammut sieht uns, bevor wir es sehen und der Säbelzahntiger auch. Und vielleicht zeigt dieses Bild ganz gut, es braucht Extro- und Introvertierte, um was richtig Gutes zu schaffen und um das Überleben der Menschheit zu sichern. Und vielleicht ist das ein Ansatz, evolutionär zu erklären, warum es ungefähr gleich viele Intro- und Extrovertierte gibt.
Ja, ist ein schönes Bild, auch ein Bild für die heutige Gesellschaft, diese Kombination aus Abenteuerlust, Tatendrang und das etwas Vorsichtige, Umsichtige. Wie ist es denn im Privaten? Also es ist ja doch oft so, dass man das Gefühl hat, dass Freundschaften oder Beziehungen, dass die aus diesen ungleichen Elementen bestehen, also ein Extrovertierte, eine Introvertierte. Was finden wir, wenn wir mit unserem Gegenpol in einer Beziehung oder einer Freundschaft sind?
Also wir reden jetzt nicht über Liebe, ne? Weil Liebe ist ein Geheimnis. Grundsätzlich sage ich, uns tun Menschen gut, zu denen wir in Resonanz gehen, wo wir etwas finden, was uns gut tut. Und das können Menschen sein, die ganz, ganz unterschiedlich sind im Vergleich zu unserer eigenen Persönlichkeit. Und es können auch Menschen sein, die uns ähnlich sind. Also Marie und Pierre Curie, die beiden Super-Intros, die fast nur im Labor ihre Ehe verlebt haben und den Nobelpreis bekommen haben, die waren relativ ähnlich gestrickt. Aber der introvertierte Joe DiMaggio war mit Marilyn Monroe verheiratet. Also von daher, es ist die Resonanz.
Es ist ja, wir haben über Beziehungen gesprochen, über Freundschaften. Wie ist es denn in der Familie? Also es gibt zum Beispiel ja auch unter Kindern ganz verschiedene Temperamente. Was kann man denn als Eltern machen, wenn ein stilleres Kind dabei ist? Also die anderen drei Geschwister, die quatschen die ganze Zeit und dieses eine Kind ist immer still. Was würden Sie sagen, wie kann man da als Eltern dem Kind helfen?
Ich kann mich fragen als Elternteil, wie gebe ich dem Kind Raum mit dem, was es braucht? Also wenn zum Beispiel die extrovertierten Kinder nichts lieber tun, als mit anderen Freunden durch die Gegend zu toben und mein introvertiertes Kind sitzt, wie eben beschrieben, gern allein auf dem Sofa und möchte lesen, dann darf es das, ohne dass das besser oder schlechter ist. Und wenn es darum geht, in der Familie Entscheidungen abzustimmen, miteinander zu reden am Küchentisch, dann würde ich es als meine Aufgabe als Mutter sehen, meinem introvertierten Kind Raum zu geben. Entweder mit bestimmten Methoden, dass ich sage, alle schreiben jetzt die Lösungen auf eine Karte und wir sammeln die dann ein. Oder dass ich sage, wer gerade den Ball in der Hand hat, der redet und die anderen reden gerade nicht. Also ich glaube, es ist wichtig für ein introvertiertes Kind zu lernen, ich darf so sein, wie ich bin. Ich bekomme meinen Raum und ich bin genauso viel wert wie die extrovertierten Geschwister.
Zum Schluss nochmal die Frage an Sie. Sie wirken ja sehr in sich ruhend, also auch in dieser Rolle der Introvertierten, die aber genau weiß, was sie einbringen kann. Haben Sie denn trotzdem manchmal Lust, einfach mal einen Tag lang die Rollen zu tauschen mit einem extrovertierten Menschen, um die Welt einmal aus der extrovertierten Perspektive zu erleben? Oder sagen Sie, nee, brauche ich nicht, ich bin da ganz zufrieden, so wie ich bin?
Also so ganz unter uns gesagt, auch Introvertierte können mal eine Nacht durchtanzen. Das geht. Wir sollten es nur nicht ständig tun. Und ab und zu macht das so richtig, richtig Spaß.
Frau Lücken, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Viel Spaß beim Ihnen Arbeiten auch. Und Tanzen und Trainerin sein.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend. Hier geht es gleich weiter mit Lesenswert der Buchkritik.